Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Gottes Wort studieren können. Da sind so viele Schätze drin verborgen und es gibt nur wenige gottesfürchtige und charakterstarke Männer im Alten Testament, die wir bewundern. Und einer davon ist Jonathan. Und heute wollen wir gemeinsam sein Leben einmal aufmerksam studieren. Er errang durch Gottes Gnade einen erstaunlichen Sieg über Neid, Eifersucht und Selbstsucht, drei der stärksten Leidenschaften unserer gefallenen menschlichen Natur. Wenn wir diese drei Charaktereigenschaften einmal näher definieren müssten, was verstehen wir eigentlich darunter? Neid ist das, was uns unglücklich macht, wenn wir sehen, was andere besitzen. Wir wollen genauso viel haben wie sie. Es tut uns weh, wenn sie etwas Schönes bekommen, wir aber nicht. Neid führte sogar bis zum Brudermord, wenn wir die Geschichte von Kain und Abel uns einmal anschauen. Dann gibt es da noch die Eifersucht. Sie redet uns ein, man hätte uns vernachlässigt und anderen Aufmerksamkeit geschenkt, die wir verdient hätten. Eifersucht vermutet in allem etwas Böses. Bestimmt hat man uns vernachlässigt und Unrecht zugefügt. Man hat uns nicht gebührend beachtet, dafür aber andere, die es vielleicht gar nicht verdient haben. Neid und Eifersucht gehen Hand in Hand. Und zu guter Letzt die Selbstsucht oder der Egoismus. Sie lässt uns unseren eigenen Vorteil suchen, unser Vergnügen suchen, ohne Rücksicht auf Gottes Ehre oder das Glück unseres Nächsten. Die Selbstsucht kümmert sich nicht um das Wohl des Nächsten, sondern sie sucht allein ihren Vorteil. Es war die Selbstsucht, die Luzifer zu Fall brachte, sodass er schließlich aus dem Himmel geworfen wurde. Ich möchte dazu ein Zitat vorlesen aus dem Leben Jesu, Seite 11. Dort heißt es: Die Sünde entsprang der Selbstsucht. Luzifer, der schirmende Cherub, wollte der Erste im Himmel sein. Er trachtete danach, die himmlischen Wesen zu beherrschen, sie dem Schöpfer abspenstig zu machen und ihre Huldigung für sich zu gewinnen. In unserer Gesellschaft nimmt das Ich einen zentralen Platz ein. Das Streben nach maximalem Erfolg, Ansehen und Gewinn scheint zum Ideal in dieser Welt geworden zu sein. Aber wonach sollten wir wirklich streben? Was ist das Gegenteil von diesen negativen Eigenschaften? Es ist die vollkommene Liebe, ein Gottesgeschenk, eine kostbare Eigenschaft, die ihren Ursprung im Himmel hat. Christus möchte uns diese wahre Liebe schenken. Die Barmherzigkeit, die sucht das Wohl des anderen und findet ihr Glück darin, andere glücklich zu machen. Sie ist genau das Gegenteil von der Selbstsucht. Was bedeutet nun eigentlich dieser Name Jonathan? Jonathan ist eine Ableitung aus dem hebräischen Namen Jehonathan. Jeho ist eine Kurzform des Namens Jahwe. Und Nathan bedeutet, hat gegeben. Also bedeutet Jonathan oder Jehonathan somit Jahwe hat gegeben oder die Gabe Jahwes oder man könnte auch sagen das Geschenk Jahwes. Sauls Sohn Jonathan war nach seiner Geburt Herr der rechtmäßige Thronfolger Israels. Und im Krieg gegen die Philister erwies er sich als ein junger Mann von bemerkenswerter Weisheit und auch mutiger Tatkraft. Durch Jonathans Hand erlitten die Philister eine empfindliche Niederlage und sein Sieg war nicht weniger heldenhaft wie Davids Sieg über Goliath. Lasst uns einmal näher betrachten, wie Jonathan den Sieg über die Philister errang. Saul, Jonathans Vater und König von Israel, stand in ständigem Konflikt mit den Philistern, der starken Nation, der Küstenstädte und der fruchtbaren Ebenen. Und die Philister hatten bei Michmas eine ungeheure Streitmacht versammelt. Es heißt in 1. Samuel 13, Vers 5, dass sie eine Streitmacht von 30.000 Wagen, 6.000 Gespanne und Fußvolk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres besaßen. Als Saul und sein Herr bei Gilgal davon hörten, erschraken sie bei dem Gedanken, solch gewaltiger Übermacht im Kampf begegnen zu müssen. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Viele wurden dermaßen ängstlich, dass sie es nicht einmal auf einen Versuch zum Gefecht ankommen lassen wollten. Einige gingen über den Jordan, andere versteckten sich in Höhlen und zwischen den Felsen jener Gegend. Als die Zeit des Treffens heranrückte, wuchs die Zahl der Fahnenflüchtigen und die, die davonliefen, waren von schlimmen Ahnungen und Entsetzen erfüllt. Der Prophet Samuel hatte Saul ganz ausdrücklich geboten, wie er sich verhalten sollte. Wir wollen gemeinsam mal die Bibel aufschlagen in 1. Samuel 10, Vers 8. Dort heißt es in 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 8, du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Also Gott hatte eine Wartezeit von 7 Tagen festgesetzt, was wir hier gelesen haben. Und Saul wartete Tag um Tag, aber die festgesetzte Zeit kam und der Mann Gottes erschien einfach nicht. Gottes Vorsehung hatte seinen Diener aufgehalten. Nun konnte sich Saul in seiner Unruhe und Erregung nicht länger beherrschen. Es musste irgendetwas geschehen, um die Furcht der Leute zu beschwichtigen. Und so entschloss er sich, einen Gottesdienst zusammenzurufen und mit einem Opfer Gottes Hilfe zu erbitten. Gott hatte aber bestimmt, was wir hier gelesen haben, dass dies nur von Personen durchgeführt werden durfte, die für das Amt geweiht waren. Aber nichtsdestotrotz befahl Saul, bringt mir das Brandopfer her. Wie er war, in seiner ganzen Waffenrüstung bekleidet, ging er zum Altar und opferte dort. Saul war ungeduldig und zeigte durch seine Handlungsweise, dass er nicht bereit war, Gottes Wort zu gehorchen. Wir möchten weiterlesen in 1. Samuel 13 und dort Vers 9 bis 10. Dort heißt es, da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel sah sofort, dass Saul gegen die ausdrücklichen Anweisungen gehandelt hatte. Und so heißt es dann weiter in Vers 13 und 14, Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Und in dem Buch Patriarchen und Propheten, Seite 605, lesen wir, Gott ließ es zu einer Krise kommen, um Sauls Eigensinn zu bestrafen und sein Volk Demut und Glauben zu lehren. Saul hatte mit seinem vermessenen Opfer gesündigt. Darum verwehrte ihm der Herr den Siegesruhm über die Philister. Ja, so wie Saul sich verhielt, schien er nicht der geeignete Befreier Israels zu sein. Dem nicht genug gab es nicht einmal richtige Waffen unter dem Volk Israel. Es heißt nämlich in 1. Samuel 13, Vers 22, und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur für Saul und seinen Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Während der langen Zeit der Zwangsherrschaft unter den Philistern hatten die Philister ihre Macht dadurch versucht zu verstärken, indem sie den Israeliten verboten hatten, das Schmiedehandwerk zu betreiben, sodass sie kein Kriegsgerät herstellen konnten. So besaß außer Saul und seinem Sohn Jonathan kein einziger ein Speer oder ein Schwert unter dem Volk der Israeliten. Der Kampf gegenüber den Philistern schien aussichtslos. Gab es überhaupt noch Hoffnung für die Israeliten? Wer sollte Israel jetzt befreien? Wir lesen weiter in Kapitel 14 und dort die Verse 1 bis 10. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatbaum, der bei Mikron ist, und die Leute, die bei ihm waren, etwa 600 Mann. Und Achia, der Sohn Achitubs, Ikabods Bruder, der Sohn des Pineas, der Sohn Elis, der Priester des Herrn im Silo, trug das Ephod. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Bozes und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke erhebt sich nördlich gegenüber Michmas, die andere südlich gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu den Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da sprach Jonathan: Siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen: Bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben, und das soll uns als Zeichen dienen. Ist Jonathan übergeschnappt? So was Unüberlegtes. Menschlich gesehen mag sein Handeln vielleicht unbesonnen gewesen sein, aber das war es nicht. Diese zwei Männer bezeugten, dass sie nicht unter einem menschlichen General, sondern unter einer höheren Autorität standen. Äußerlich gesehen stand ihr Wagnis im Gegensatz zu allen militärischen Geflogenheiten. Doch Jonathans Tat geschah nicht aus menschlicher Unbesonnenheit. Er verließ sich nicht darauf, was sein Waffenträger und er tun konnten. Er war das Werkzeug, das Gott für sein Volk Israel ausersehen hatte. Sie entwarfen ihre Pläne und ließen ihr Vorhaben in den Händen Gottes. Jonathan, der gottesfürchtige Sohn des Königs, war zur Befreiung Israels ausersehen. Durch göttliche Eingebung schlug er seinem Waffenträger vor, einen geheimen Angriff auf das feindliche Lager zu unternehmen. Vielleicht, sagte er, wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Auch der Waffenträger war ein Mann des Glaubens und auch des Gebets, und er unterstützte den Plan Jonathans. Heimlich verließen beide das Lager, damit ihre Absicht nicht vereitelt wurde, und nach ernstem Gebet zum Gott ihrer Väter einigten sie sich auf ein Zeichen, das ihr Vorgehen entscheiden sollte. Dann stiegen sie die Felsschlucht hinunter, die die beiden Heere voneinander trennte. Was meint ihr? Findet ihr das sinnvoll? Diese zwei tapferen Männer werden doch gegen die Philister, gegen diese Übermacht, nichts ausrichten können. Lasst uns weiterlesen in 1. Samuel 14, Vers 11 und 12. Als sie nun beide dem Posten der Philister sich zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf dem Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Das hieß wohl, sie würden den beiden Israeliten jetzt ihre Dreistigkeit heimzahlen. Aber für Jonathan und seinen Begleiter war das die Aufforderung, das Zeichen, indem sie den Beweis sahen, dass der Herr ihr Unternehmen gelingen ließ. Sie verschwanden aus dem Blickfeld der Philister und gelangten über einen geheim schwierigen Pfad auf eine Felsspitze, die unbesteigbar schien und darum auch weniger gut bewacht war. Und so drangen sie ins feindliche Lager hinein. Sie erschlugen die Wachposten, die überrascht und erschreckt waren und somit gar keinen Widerstand leisteten. Engel beschützten Jonathan und seinen Waffenträger. Engel kämpften an ihrer Seite und vor ihnen wichen die Philister zurück. Die Erde bebte. Es sah so aus, als käme eine riesige Menge von Reitern und Wagen daher. Jonathan erkannte darin aufs Neue ein Zeichen göttlicher Hilfe. Und selbst die Philister wussten nun, dass Gott zur Befreiung Israels am Werke war. Große Furcht überkam das Heer. Und in ihrer Bestürzung war es so, dass sie ihre eigenen Leute für Feinde hielten und anfingen, sich gegenseitig zu erschlagen und niederzumetzeln. Im Bibelkommentar Band 2, Seite 91 heißt es: Diese mutige Tat versetzte das Lager in Panik. Die Körper von 20 toten Männern lagen dort. Und wie es den Feinden schien, waren dort noch Hunderte von Männern, die für den Kampf gewappnet waren. Himmlische Streitkräfte wurden hier dem Herr der Philister gezeigt. Bald hörte man den Kampflärm auch im israelitischen Lager. Die Wachen des Königs meldeten, dass bei den Philistern ein großes Durcheinander herrsche und dass sie Verluste erlitten. Doch war nicht bekannt, ob jemand vom hebräischen Heer das Lager verlassen hatte. Aber als man danach forschte, stellte sich heraus, dass nur Jonathan und sein Waffenträger fehlten. Als Saul sah, dass die Philister im Zweikampf sich schlugen, ließ auch er zum Sturm antreten. Viele der fahnenflüchtigen Hebräer kamen nun aus ihren Verstecken hervor, und als die völlig außer Fassung geratenen Philister flohen, fügte das Volk Israel ihnen schwere Verluste zu. Ja, was für eine mutige Tat von Jonathan. Er und sein Waffenträger waren bereit, auf Gottes Stimme zu hören und sich von ihm führen zu lassen. Hast auch du einen solchen Glauben wie Jonathan? Dass ja, Gott dir auch in solch einer ausweglosen Situation den Sieg schenken kann. Wir kommen jetzt zu einer der größten Prüfungen Jonathans. Jonathan war beim Volk sehr beliebt. Vor ihm lag nach menschlichem Ermessen eine bessere Zukunft als vor jedem anderen jungen Israeliten. Er war der Erstgeborene des Königs, besaß die Qualitäten eines Regenten. Und nach dem Tod seines Vaters würde er den Thron besteigen. Alle Ehre und aller Reichtum des Königreichs schienen für ihn bestimmt zu sein. Aber genau zu diesem Zeitpunkt hielt es Gott für richtig, all das einem anderen zu geben, nämlich David. Das war eine der größten Prüfungen in Jonathans Leben. Aber er erhob sich über das Fleischliche hinaus, blieb Gott treu und nahm seine Gnade in Anspruch. Als Israel wieder einmal in einer sehr schwierigen Lage war, wurde David berufen, das Land zu befreien. Wir kennen alle diesen Sieg Davids über Goliath. Durch diesen großen Sieg, den Gott mit David errang, wurde dieser zu einem der berühmtesten Männer in Israel. In 1. Samuel 18, Vers 7 heißt es: Saul hat Tausende geschlagen, David aber Zehntausende. Wie würdest du dich verhalten, wenn du der Geburt nach der rechtmäßige Thronerbe wärest, aber man dir den Thron vor der Nase wegschnappt? Hätte Jonathan in dieser Situation auf Satans Stimme gehört, so hätte er in David von diesem Moment einen Rivalen, einen Feind sehen müssen. Doch Jonathan sah in David einen frommen, aufrechten und gottgeführten jungen Mann. Wie weit Jonathan über den Neid erhaben war, wurde im Moment von Davids größten Triumph, dem Sieg über Goliath, offensichtlich. Es heißt nämlich in 1. Samuel 18, Vers 1 bis 4. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Dieser Abschnitt ist sehr bemerkenswert. Jonathan liebte David, der menschlich gesehen sein größter Feind sein müsste, wie seinen eigenen Bruder. Ist das nicht wunderbar? Wie hättest du dich verhalten in dieser Situation? Zum Zeichen seiner Liebe und Treue schenkte Jonathan David seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Er vertraute David und er schloss sogar einen Bund mit ihm. Er ging damit ein sehr hohes Risiko ein. Denn welche Garantie hatte Jonathan, dass David es nicht ausnutzen würde? Er hatte keine. Für mich ist Jonathan ein Sinnbild auf Jesus Christus, der den Himmel mit all seiner Herrlichkeit verließ und wirklich alles gab, um uns zu retten. Als Saul jedoch sah, wie das Volk David zujubelte, kannte sein Neid keine Grenzen. Mit eigener Hand versuchte er ihn zu töten. Auch durch die Philister oder gar durch Jonathan wollte er Davids Leben ein Ende machen. Wir lesen in 1. Samuel 20, Vers 31. 1. Samuel 20, Vers 31. Denn solange der Sohn Isais, also damit war David gemeint, auf Erden lebt, kannst weder du, Jonathan, bestehen, noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herzubringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Versteht ihr, was Saul hier zu Jonathan sagt? Saul sagt zu Jonathan, dass nur der Tod Davids ihm den Thron sichern kann. Doch der Neid und die Eifersucht Sauls konnten Jonathan nicht anstecken. Er war sich sicher, dass Gott David zum König Israels berufen hatte. Obwohl das seine Absetzung als Thronanwärter bedeutete, beugte er sich doch dem Willen Gottes. Er verzichtete auf die Verwirklichung seines Lebenstraums, selbst König zu werden. Jonathan genügte es zu wissen, dass David ein geeigneter Thronanwärter war und Gott ihn dazu berufen hatte. Der Geist Gottes hatte Neid, Eifersucht und Selbstsucht vollständig aus dem Herzen Jonathans verbannt. Jonathan liebte David, weil er erkannte, dass dieser seiner Liebe würdig war. Ja, auch als er sah, dass die Krone ihm genommen und auf David gesetzt wurde, war er nicht von Neid erfüllt. Er wusste, dass Gott weise, gerecht und gut entschieden hatte. Er wusste auch, dass Gott selbst dann gut zu uns ist, wenn er uns etwas verweigert. Sein Wille ging auf im Willen Gottes. In seinem Herzen regierte Barmherzigkeit, die keinen Neid kennt. So heißt es in dem wunderbaren Text in 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Auch wenn Gott ihm die Krone nehmen wollte, wusste er, Gott macht keinen Fehler und es geschieht zu meinem und Davids Wohl. Das erfordert ein großes Maß an Gottes Gnade. Nur Gottes Gnade konnte Jonathan von der Selbstsucht unserer gefallenen menschlichen Natur befreien. Was die Gnade Gottes in Jonathan gewirkt hat, kann sie auch in dir und mir tun. Wir wollen noch einmal 1. Samuel aufschlagen und dort Vers Kapitel 20, Vers 32 bis 33. 1. Samuel, Kapitel 20, Vers 32 bis 33. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Jonathan war sogar bereit, David um seines Lebens willen zu verteidigen. Saul wurde so wütend, dass er einen Speer nach seinem Sohn, nach seinem eigenen Sohn warf. Es heißt in dem Buch Education oder im deutschen Erziehung, Seite 157, Jonathan war seiner Geburt nach der Thronerbe, wusste sich jedoch durch göttlichen Entscheid beiseite gesetzt. Seinem Rivalen erwies er sich als der zartfühlendste und treueste aller Freunde, als er Davids Leben unter Gefährdung des eigenen schützte. Standhaft harrte er in den dunklen Tagen, da die Macht seines Vaters dahinschwand, an dessen Seite aus, um zuletzt neben ihm zu fallen. Jonathans Name wird im Himmel hoch geehrt und zeugt auf Erden von dem Vorhandensein und der Kraft selbstloser Liebe. Wie schön wäre es doch, wenn auch unser Leben von dem Vorhandensein und der Kraft selbstloser Liebe zeugen würde. Gott hat in seiner selbstlosen Liebe seinen Sohn für uns dahingegeben. Ihr kennt alle diesen bekannten Text in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Möge ein jeder von uns diese selbstlose Liebe in seinem Leben widerstrahlen und den Sieg, so wie Jonathan, über Neid, Eifersucht und Selbstsucht durch Gottes Gnade in seinem Leben erringen. Lasst uns noch zum Abschluss gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, Herr, hab Dank für dieses wunderbare Beispiel von Jonathan, der, obwohl er der rechtmäßige Thronerbe war, bereit war, seinen Willen Gott ganz zu unterstellen und der diesen vollständigen Sieg über Neid, Eifersucht und Selbstsucht errang. Hilf uns, Herr, dass auch wir, indem wir dich anschauen und durch dein Ebenbild verwandelt werden, dir immer ähnlicher werden und auch diesen Sieg in unserem Leben erringen. Hab Dank, Herr, in Jesu Namen. Amen.